Herzlich willkommen zum Viertelpausen-Interview, dem neuen Format von Upchoice. Mit Tim Schäfler.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Hockey-Podcast Viertelpause im Interviewformat am Freitag. Und ja, wir befinden uns ja gerade in den Wochen der Wahrheit für die U21-Nationalmannschaften, beziehungsweise ist die Weltmeisterschaft der weiblichen U21 ja schon vorüber in Chile. Aber die männliche U21, die spielt noch in Malaysia, hat das Finale erreicht. Und an der Stelle drücken wir natürlich da ganz fest die Daumen. Heute wollen wir allerdings über das Turnier in Chile sprechen, der weiblichen U21, denn wir haben uns eine Spielerin eingeladen, der U21, und das ist Katharina Heidt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Moin Tim, hallo. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Katharina, erzähl uns zum Anfang doch mal gerne, von wo aus du gerade diesen Podcast aufnimmst. Denn ich habe schon so ein bisschen sehen können, nach dem kalten Deutschland sieht es bei dir im Hintergrund nicht aus.
Ja, also ich bin tatsächlich noch in Südamerika, weil meine Familie noch nachgeschoben ist und deswegen bin ich jetzt gerade noch hier.
Ja, lass uns doch schon mal zum Anfang so ein bisschen über das Land sprechen. Die Weltmeisterschaft war in Chile. War das dein erstes großes Turnier auf einem anderen Kontinent oder warst du schon mal außerhalb von Europa unterwegs und wie hast du das Ganze erlebt? Wie ist das Land für dich?
Eine WM in Chile war etwas ganz Besonderes. Also in Chile war ich davor tatsächlich schon einmal mit der Familie, aber da war ich auch schon etwas jünger. Aber trotzdem dort nochmal Hockey zu spielen auf einem anderen Kontinent ist auf jeden Fall schon was sehr Besonderes. Und ja, das Klima war in Santiago auch schon recht anders zu dem, was wir aus dem Herbst in Deutschland kennen, war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung und hat super viel Spaß gemacht, auch mit der Mannschaft so weit weg zu fliegen. Ja, hatten coolen Vibe.
Da beim Thema Fliegen müssen wir nochmal kurz einhaken. Ich habe gelesen, ihr hattet eine ganz schwierige Anreise, Flug verpasst und dann nach wie vielen Stunden irgendwann dann doch noch in Chile gelandet?
Ja, es war auf jeden Fall ja nicht ganz normal, wie wir dann angekommen sind, weil wir eigentlich sollten wir am Montag oder Dienstagabend fliegen und der Flug wurde dann aber gecancelt. Und dann mussten wir noch eine Nacht in Frankfurt übernachten und mussten dann irgendwie um 5 Uhr, 4.30 Uhr sowas aufstehen, um den Flug dann am nächsten Morgen zu erwischen. Und dann haben wir den Flug erwischt, der hatte aber dann auch schon Verspätung. Und dann ging es weiter, dann war es etwas wilder, der Umstieg dann Rio de Janeiro. Und dann sind wir aber dann schlussendlich gut in Santiago angekommen, aber es war auf jeden Fall auch eine Erfahrung, diese über 24 Stunden lange Reise.
Das glaube ich gern. Frankfurt, da kommen wir später auch nochmal dazu, deiner Heimatstadt. Wir bleiben aber erstmal noch in Chile. Wie seid ihr im Land aufgenommen worden? Habt ihr großartig Kontakt zu den Einheimischen haben können oder war man da so in seiner Hockey-Bubble unterwegs?
Also wirklich zu den Einheimischen eher weniger. Also wir haben eine Spielerin, Matu Reisenegger-Lio, die kommt ursprünglich aus Santiago oder hat dort auch gelebt. Deswegen hatten wir dort ein bisschen Anknüpfungspunkte und auch Alberto, unser Teamarzt, hat da ja gelebt. Und insofern haben wir die Familien kennengelernt, aber darüber hinaus eher weniger. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben die deutsche Schule in Santiago besucht. Wir haben ja auch im Club Manquehue, glaube ich, spricht man es aus, ja auch trainieren dürfen. Und dort haben wir auf jeden Fall auch Chilenen dann kennengelernt. Und genau, das war schon ziemlich cool, auch den Teil kennenzulernen.
Wie wichtig ist das auch für euer Team? Also ich habe vor 2 Wochen mit Christopher Rühr schon mal so ein bisschen über das Thema gesprochen. Da hatten wir kurz so das Thema der Damen-Nationalmannschaft angerissen mit dem Hockey, weil dass die Herren eben auch in Südafrika und die Damen natürlich auch mit jungen Südafrikanern und Südafrikanerinnen gespielt haben. Wie wichtig ist es in eurer Mannschaft so ein Thema, dass man sich da auch anderen Projekten widmet, neben so einem großen Turnier?
Also auf jeden Fall ist es, glaube ich, schon wichtig, etwas anderes als nur den Hockey-Teil, auch vor allem, weil wir davor ja eine Woche da waren, mitzunehmen oder auch mitzumachen und irgendwie dort auch, ja, was heißt, einen Eindruck zu hinterlassen, aber schon sich auch zu kümmern, egal ob das der coole Hockeywald der Hockeydanas ist oder ob das eben dann mit den Kindern vor Ort ein bisschen Hockey zu spielen. Und das haben wir eben auch gemacht. Wir haben Kindertraining gegeben für die Kinder im Club Manquehue und haben die Schule eben besucht, haben dort auch ein bisschen mit den Kindern gespielt, haben uns unterhalten mit den Leuten und ich glaube, das bringt auf jeden Fall uns was und ich hoffe natürlich auch, dass sich die Kinder dann gefreut haben, uns zu treffen und mit uns auch zu spielen und ich glaube, das ist einfach cooler Austausch, der dadurch entsteht und der Hockeysport ja auch fördert. Und das ist auch, glaube ich, eine gute Sache.
Die Freude, die war bei euch im Team, so hat man es zumindest auf Instagram erleben dürfen, auch groß. Also ich erinnere mich an die Videos, wo ihr Major Tom im Spinningraum singt oder Last Christmas bei wahrscheinlich 30 Grad am Esstisch. Wie hast du so die Stimmung innerhalb der Mannschaft erlebt?
Ja, also ich glaube, die Stimmung, an der hat es, glaube ich, ja, nicht gemangelt in dem Sinn, oder die war, glaube ich, schon recht gut. Ich glaube, wir sind ein Team, das sich super gut verstanden hat oder versteht. Und auch neben dem Platz hatten wir immer eine gute Zeit. Trotzdem war sie eigentlich immer fokussiert. Also ich habe unser Team so erlebt, dass wir zusammen viel Spaß gehabt haben und trotzdem aber diese Lust halt auch eben versprüht haben, zusammen irgendwie zu arbeiten und zusammen was zu erreichen. Die Stimmung war top. Ja, ob sich das dann aufs Hockeytechnische so übertragen konnte, sei mal dahingestellt, aber wir hatten auf jeden Fall, glaube ich, so eine gute Zeit zusammen.
Über das Hockey-Spezifische sprechen wir gleich nochmal, beziehungsweise ja die Gründe, den Turnierverlauf und so weiter. Ich möchte aber nochmal ganz kurz auf das Thema Familie eingehen, denn das hast du mir vor dem Podcast schon verraten und am Anfang auch schon angeschnitten. Du bist ja jetzt noch in Chile. Natürlich nicht alleine, sondern die Family ist zum Viertelfinale, hast du gesagt, angereist. War das ein Wunsch von dir? Haben das viele Spielerinnen so gemacht? Wie kam es dazu?
Also ein richtiger Wunsch war es, würde ich jetzt mal behaupten, nicht. Also ich freue mich immer, wenn meine Familie da ist. Aber man muss natürlich immer abwägen, diese WM war in Chile. Das ist natürlich schon ein weiter Weg mit viel Aufwand verbunden. Und insofern habe ich mich extrem gefreut, dass dann meine Familie gekommen ist. Natürlich dann zum Viertelfinale vielleicht zu einem etwas ungünstigeren Zeitpunkt, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, dass sie gekommen sind, sich die Spiele dann auch live angeschaut haben, irgendwo auch das Ambiente mitbekommen haben und dadurch haben sie, glaube ich, auch schon den Turniercharakter auch miterleben können. Und das hat mich natürlich gefreut. Und von vielen anderen kamen auch die Eltern, egal ob es ein Elternteil war, beide. Teilweise sind auch die Geschwister mitgekommen und es ist immer schön, wenn man einfach viele Gesichter da hat, die man kennt. Und ich glaube, es war auch schön für alle Spielerinnen, die Eltern dabei hatten.
Wir müssen natürlich jetzt mal über das sportliche Abschneiden sprechen. Das wurde unter der Woche am Mittwoch bei uns im Podcast schon ja heiß diskutiert zwischen Sören und Chris, unseren beiden Moderatoren dort. Ich würde es mal ganz kurz noch zusammenfassen. Ihr hattet im Viertelfinale England vor der Brust, habt dort knapp 1-0 verloren. Dann nochmal gegen Spanien gespielt, 2-1 gewonnen. Da hast du sogar das entscheidende 2-1 gemacht. Und dann im Spiel um Platz 5 nochmal gegen die Australierin 0-2 unterlegen. Wie ordnest du das Ganze jetzt mal so ganz nüchtern betrachtet, wenn man nur auf die Fakten guckt, ein?
Hockeytechnisch, glaube ich, hätten wir uns schon ein bisschen mehr erhofft, um das jetzt mal so einsteigend zu sagen. Also mit dem Viertelfinale gegen England, glaube ich, hatten wir auf jeden Fall einen machbaren Gegner oder ein machbares Spiel, das wir gewinnen können. Und schon im Nachhinein jetzt ein bisschen ernüchternd, dass man da im Viertelfinale rausgeflogen ist. Vor allem in einem Spiel, dass man meiner Meinung nach schon dominiert hat oder beziehungsweise hätte gewinnen können, müssen mit den Chancen, mit den Ecken, das kumulativ betrachtet. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass wir ein Duo-3-Spiel auch schon in der Gruppenphase hatten. Also nach dem Belgien-Spiel gegen Indien dann das Spiel 4-3 zu gewinnen und so nochmal ins Turnier einzusteigen, war, glaube ich, auch doch schon stark. Das hat uns auch nochmal eigentlich einen Push gegeben. Ja, dann, wenn man im Viertelfinale rausfliegt, wollten wir uns eigentlich dann als Ziel setzen, auf jeden Fall ins Finale dann eben in dieses Kleine zu kommen und das dann auch besten Fall zu gewinnen. Und ich finde, gegen Spanien haben wir das auch ganz gut gemacht. Da haben wir auch nochmal wirklich viel Energie reingegeben und das Spiel gewonnen ja dann auch und gegen Australien. Also hätten wir auch gewinnen können, aber das zieht sich ja auch, das wurde ja im Podcast, glaube ich, auch besprochen, durch die ganze WM durch, vorne zu wenig Tore gemacht. Das hat uns halt einiges gekostet.
Wie fühlt sich das jetzt für dich als junge, eher unerfahrene Nationalspielerin an? Logischerweise sind in der U21 alle Spielerinnen noch vergleichsweise jung, aber ihr habt natürlich selbstverständlich noch nicht so die Erfahrungen mit solchen Niederlagen in so großen Turnieren machen können. Was spürt man dann, wenn man in so einem bitteren Spiel so knapp ausscheidet?
Bittere Niederlagen, glaube ich, kenne ich jetzt persönlich schon. Natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Eine Weltmeisterschaft, ein Viertelfinale ist nochmal, glaube ich, noch eine Nummer größer. Das tut vielleicht dann doch nochmal ein Stückchen mehr weh. Insgesamt war das natürlich super bitter, aber wie gesagt, also ich glaube, das kam ja auch im Podcast am Mittwoch, dass wir eben das drittjüngste Team waren. Ziemlich viele sind ja jetzt von uns auch hochgekommen, die jetzt eine EM gewonnen hatten. Natürlich muss man irgendwie damit jetzt umgehen versuchen. Aber ich glaube, was eben sehr hilft, die ganze Sache eben vielleicht auch anders zu betrachten, ist eben, dass viele von uns noch weitere Chancen bekommen werden, hoffentlich in der nahen Zukunft auch noch mal eine Europameisterschaft jetzt im Sommer zu spielen und das Jahr darauf dann noch eine Weltmeisterschaft. Und ich glaube, diese Erfahrung, die wir jetzt diese Weltmeisterschaft gemacht haben, wird uns auf jeden Fall sehr weiterhelfen, einfach eine gewisse Ruhe, eine gewisse Coolness auch zu entwickeln, in den Spielen vielleicht dann doch noch diesen einen Ticken besser und abgeklärter zu sein als der Gegner.
Bevor wir das Thema nach der nächsten Frage dann endlich für dich wahrscheinlich zumachen, lass uns noch mal ganz kurz über das Thema Ecken sprechen. Wenn du den Podcast ja auch gehört hast, dann hast du sicher auch die Fassungslosigkeit von Chris und Sören bei den 33 Ecken und den 5 Toren gehört. Paula Schröder, deine Mannschaftskameradin, hat ja danach auch mal gesagt, wir hatten zum Ende hin tausende von Ecken, die wir einfach dann nicht reinmachen. Und dieses Zitat könnte man auf so viele Spiele der WM irgendwie übertragen. Jetzt würde ich mal gern fragen, wie werden denn die Ecken bei euch trainiert? Wie intensiv wird es auch vor einem Turnier dann einstudiert?
Ja, also Chris hat ja den berühmten Eckenlehrgang zitiert, den er wieder zurückhaben möchte. Den hatten wir tatsächlich nicht. Vielleicht im Nachhinein hätten wir den machen sollen, wer weiß. Aber ja, also normalerweise sieht das immer so aus, dass wir entweder immer am Ende vom Training Ecken machen oder die Ecken im Training integriert sind, dass wir die irgendwie zwischen den Spielen machen, damit wir auch die Ecken unter ja, Puls, sage ich mal, unter erhöhtem Puls trainieren. Ja, es gibt aber trotzdem extra Eckeneinheiten, die wir gemacht haben. Also in der Woche zum Beispiel vor dem Turnierstart hatten wir auch extra Trainingseinheiten, wo dann wirklich nur Ecken trainiert worden sind. Aber man muss halt sagen, es ist eine Wiederholungssportart. Man muss Ecken halt so oft machen, bis die wirklich hundertprozentig sitzen. Und vielleicht haben uns dann doch die 10% gefehlt, dass sie halt eben in so wichtigen Spielen dann auch wirklich reingehen. Ja, ist man im Nachhinein auf jeden Fall schlauer als davor. Ja, ich glaube, ein großer Punkt wird eben in Zukunft auch sein, dass wir einfach einen größeren Teil an Zeit an Ecken ja nutzen.
Das war ja jetzt so dein erstes wirklich großes Turnier auf der großen Bühne. Wie stolz macht es dich da jetzt, da in Chile mit dem deutschen Dress aufgelaufen zu sein?
Ja, also bei der WM dabei zu sein, ist so ein riesen, riesen Ziel gewesen, würde ich sagen. Also das erträumt man sich, glaube ich, so als Kind, dass man irgendwann mit dem deutschen Adler auf der Brust irgendwann mal bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft auflaufen darf. Und dass das jetzt wahr geworden ist, ist schon ziemlich krass und erfüllt mich auch irgendwo mit Stolz. Ja, und deswegen glaube ich auch, dass man jetzt auch nicht zu böse und nicht zu enttäuscht sein darf, weil es ist doch ein Riesenerlebnis gewesen. Also hockeytechnisch natürlich hätte man sich mehr erhofft, aber bei einer Weltmeisterschaft aufzulaufen ist schon was sehr Besonderes. Und auch die Hymne zu singen jedes Mal, das hat wirklich jedes Mal Gänsehaut ausgelöst, also macht wirklich richtig viel Spaß.
Dieses positive Statement, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und schließen das Thema WM dann hoffentlich auch erstmal ab. Welchen Aufwand bedeutet es denn jetzt für dich als Junioren-Nationalspielerin so im alltäglichen Leben, wenn man mal weggeht von diesen großen Turnieren? Du spielst Bundesliga, du studierst nebenbei. Was bedeutet das noch an extra Zeitaufwand in deiner Woche?
Ja, also Hockey ist natürlich ein sehr, sehr großer Part in meinem Leben. Ich studiere nebenbei noch Jura in Hamburg und das Jurastudium ist ja auch recht zeitintensiv. Da muss man auch schon sehr viel an Zeit investieren und insofern muss das Zeitmanagement schon sitzen, damit das alles klappt. Und Hockey ist natürlich auch mit der Bundesliga mit viel Aufwand verbunden, weil man schon viel Training hat, auch Athletik machen muss, damit man auch seine Verletzungsprophylaxe da auch mit integriert. Und insofern, ja, ist das schon sehr zeitaufwendig und die Tage sind auch meistens gut gefüllt, aber es macht alles super viel Spaß und insofern macht man das ja auch gerne, auf jeden Fall die meiste Zeit.
Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen genauer auf deinen persönlichen Werdegang eingehen und da einen kleinen Funfact erzählen, denn du kommst ja aus Frankfurt und ja, wer kommt noch aus Frankfurt? Das sollten alle Viertelpause-Hörer auch wissen. Chris Faust, unser Moderator vom Mittwoch, und der war damals gemeinsam mit Peter Penders bei SAFO Frankfurt dein Trainer. Zunächst mal, ja, wann genau war das und wie hast du die Zeit damals erlebt?
Chris kenne ich auch schon etwas länger. Den hatte ich als Trainer, ich glaube, als ich Ende C-Mädchen, Anfang B-Mädchen, so Richtung A-Mädchen. Also ich glaube insgesamt schon auch länger, so 4 Jahre. Ich habe bei SAFO damals angefangen, mit 4 Jahren Hockey zu spielen, über meinen Bruder damals. Und irgendwann kam dann auch Chris in den Club. Genau, hat mit Peter Penders damals uns, jungen wilden B-Mädchen oder C-Mädchen damals noch übernommen und hat uns dann auch einiges beigebracht, das wir hoffentlich ja jetzt noch heute nutzen können im Spiel. Und es war auf jeden Fall eine sehr ja hilfreiche Zeit oder sehr produktive Zeit auch, weil Chris einfach super Trainer war und uns da auch sehr viel mitgegeben hat, taktisch und auch am Stock.
Du bist dann später nochmal nach England gegangen. Hatte das damals auch sportliche Gründe oder war das einfach eine Zeit, die man sich während der schulischen Laufbahn einfach nimmt und den Nebeneffekt des Hockeyspielens dort dann einfach auch wahrnimmt?
Ich würde sagen beides. Also ich habe es nicht nur wegen des Hockeys gemacht, sondern primär auch einfach, um diese Auslandserfahrung mal zu haben. Mein Bruder war auch im Ausland und er hat nur Positives darüber erzählt gehabt. Dann wollte ich das auch machen. Dann bei der Auswahl der Schule aber ging es von mir aus auch sehr viel ums Hockey, weil ich das auch weiterverfolgen wollte. Und dann bin ich auch auf eine Schule gegangen, die, ich würde mal sagen, behaupten, dass das eine der besten Hockeyschulen Englands ist auch. Und da hatten wir mit Martin Jones auch einen super Hockeytrainer, der eigentlich 24/7 Hockey angeboten hat. Das habe ich auch fast wahrgenommen, dieses Angebot. Genau, also deswegen habe ich dort, glaube ich, auch viel mitnehmen können. Und auch in England gespielt zu haben, war auch eine coole Erfahrung. Und insofern hat sich das rundum gelohnt, schulisch und auch hockeytechnisch.
Was sich auch gelohnt hat, war natürlich auch dein Wechsel nach Hamburg, denn mittlerweile spielst du ja beim Club an der Alster, bist weg aus Frankfurt. Wie schwer war damals der Wechsel für dich? Sowohl irgendwie auf sportlicher Ebene, hattest du Anpassungsschwierigkeiten? Und wie war es auch persönlich, von der Familie aus Frankfurt wegzugehen?
Ich war eben, bis ich 18 war, eben mit der kurzen Unterbrechung in England, ganze Zeit bei SAFO. Das war mir auch super wichtig, weil das ein super familiärer Club ist und ich dann trotzdem die Möglichkeit eben, egal ob es Chris war, egal ob es Peter war, egal ob es Corinna war, super Möglichkeiten hatte, auch mich persönlich und auch so weiterzuentwickeln. Dann war es aber für mich klar, dass ich zum Studium weg möchte aus Frankfurt. Gar nicht, weil ich die Stadt nicht mag oder weil ich weg wollte von der Familie, sondern einfach um was anderes mal zu erleben. Hamburg stand da eben ganz weit oben auf der Liste, eben auch wegen des Hockeys. Dann bin ich beim Club an der Alster gelandet und bereue auf jeden Fall meinen Wechsel überhaupt nicht. Das war, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung. Wurde top aufgenommen von den Spielerinnen, vom Staff, von den Menschen dort im Club. Es macht super viel Spaß, dort zu spielen. Natürlich war das Niveau schon sehr, sehr anders. Also allein das Training dort ist eine ganz andere Hausnummer als bei SAFO, aber es war auf jeden Fall der richtige Step, glaube ich, und auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig für die Entwicklung, für die weitere, einfach auf dem Niveau konstant zu trainieren und auch dann zu spielen. Ja, auch so fühle ich mich super wohl. Das Studium macht Spaß, dann auch super viele nette Leute. Ja, ich fühle mich einfach rundum wohl in Hamburg. Hamburg ist auch eine mega schöne Stadt und bereue ich nicht, dass ich nach Hamburg gegangen bin.
Wie planst du jetzt die weitere Karriere? Hat man da so ein großes Ziel vor Augen? Ich spreche es einfach mal aus. Olympia 2028?
Ja, also als Ziel ist das, glaube ich, schon irgendwo im Hinterkopf und das war auch mein großer Traum schon als Kind irgendwann Olympia zu spielen. Ich finde einfach das Ganze drumherum und das ganze Feeling um Olympia ist, glaube ich, ganz, ganz besonders und auch das, was man hört von denen, die es schon mal erlebt haben und mitgespielt haben, glaube ich, reizt auch diesen Traum nochmal an oder da hat man auf jeden Fall Lust drauf, aber ich würde trotzdem sagen, dass man das Schritt für Schritt sehen auch muss. Also ich spiele jetzt in der U21, ich habe da auch noch 2, 3 Jahre vor mir. Und insofern glaube ich, dass das irgendwann mal das Ziel ist. Aber dann jetzt will ich auf jeden Fall erfolgreich sein mit der U21 und dann auch bei Alster. Und was dann kommt, obliegt, glaube ich, der harten Arbeit, die man da reinsteckt und dann auch vielleicht ein bisschen Glück.
Wie sieht's denn beim Club an der Alster aus? Steigst du oder steigen die U21-Nationalspielerinnen generell noch in die Hallensaison ein? Oder bereitet ihr euch jetzt einfach schon direkt wieder auf die Feldsaison vor, weil sowieso schon die Hälfte der Runde vorbei ist in der Halle?
Von Alster sind es ja auf jeden Fall Matu, Clara und ich, die jetzt zurückkommen. Ich weiß gar nicht, wie es um die anderen steht. Matu hat nächstes Jahr noch Abi, also ich weiß nicht, ob sie jetzt auch einsteigt oder nicht. Aber ich glaube, bis zum neuen Jahr, glaube ich, machen wir alle nochmal Pause. Ich glaube, das ist gut, dass wir jetzt nochmal ein bisschen Abstand zum Hockey auch bekommen. Und dann schauen wir im nächsten Jahr, also im Januar, Anfang Januar, einfach, wie es aussieht, ob die Mannschaft auch, sage ich mal, uns braucht oder nicht. Der Kader ist ja auch so sehr, sehr gut und schauen auch, wie es mit dem Studium läuft bei mir persönlich. Das muss man ja dann auch noch bedenken, ob es sich dann in dem Sinne lohnt, noch so spät einzusteigen, weil es ja auch ziemlich schnell geht dann mit Viertelfinale und Final Four. Aber Lust hätte ich auf jeden Fall, wenn es sich anbietet, steige ich da bestimmt noch ein, um meinem Energiedrang da auch gerecht zu werden. Und wenn nicht, dann steigen wir alle in der Vorbereitung ein.
Das hört sich doch mal gut an, zumindest für alle Alster-Fans. Katharina, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, für das super coole Gespräch. Wünsche dir natürlich nur das Beste. Sei es fürs Final Four mit Alster oder in Richtung Olympia, das bleibt dann dir selbst überlassen. Ihr da draußen dürft uns natürlich gerne weiter folgen auf Instagram, Viertelpause-Podcast. Gebt uns gerne weiter Feedback, so wie ihr das ja die letzten Wochen schon so ausführlich und toll gemacht habt. Dann hören wir uns natürlich auch nächste Woche wieder am Mittwoch mit Chris und Sören. Katharina, vielen Dank für deine Zeit und ich verabschiede mich aus Berlin.
Vielen, vielen Dank. Ja, war ein cooles Gespräch. Vielen Dank. Danke. Liebe Grüße.